Ja, ihr lieben Geschwister, lasst uns heute einfach diese wunderbare Tatsache, dass der Herr Jesus Christus auferstanden ist und lebt, miteinander auch von Gottes Wort her betrachten. Und ich möchte dazu einige Bibelworte lesen. Am Anfang wollen wir einmal lesen, was in der Apostelgeschichte der Apostel Petrus direkt am Pfingsttag über die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus sagt. Und das wollen wir als Anlass nehmen, um mit einigen anderen Bibelworten diese Auferstehung noch etwas tiefer zu verstehen, was Gott da getan hat an seinem Sohn. Apostelgeschichte 2, ab Vers 22, das ist die Predigt, die der Apostel Petrus am Tag der Pfingsten gehalten hat, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, als die Gemeinde gegründet wurde. Und er hat sie verkündet, den Juden, die dort erstaunt und erschreckt waren durch dieses Wunderzeichen des Sprachenredens, der Geistesausgießung. Und so lesen wir in Vers 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig von euch zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ja, das ist eine Botschaft des Triumphs. Eine herrliche, kraftvolle Botschaft, die der Apostel Petrus hier verkündigen darf. Es war noch nicht so lange her, da waren die Apostel auf dem Tiefpunkt ihres Lebens. Der Herr Jesus war gekreuzigt worden. Ja, man hatte ihn in ein Grab gelegt. Und es schien erst einmal so, als wäre alle Hoffnung auf den Messias, alle Hoffnung auf die Errettung, auf das anbrechende Reich Gottes, das die Jünger ja hatten, verloren. Der Tod hatte zugeschlagen, der Tod hatte sich ausgewirkt, auch an dem, der von sich selbst gesagt hatte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und es war zunächst einmal, sah das aus wie eine Niederlage. Wir haben das schon gehört heute Morgen im Gebet, aber Gott hat etwas ganz anderes mit diesem Tod vorgehabt. Und auch wenn das jetzt in dieser Predigt nicht so sehr erwähnt wird, wollen wir uns daran erinnern, dass der Herr Jesus zuallererst einmal Mensch werden musste und unter die feindseligen Menschen kommen musste, als ein ganz geringer Mensch, als ein einfacher Diener, als der Knecht des Herrn, damit er uns erretten konnte, damit er durch seinen Opfertod uns erlösen konnte. Der Tod Jesu Christi war für seine Feinde ein Triumph. Sie hatten diesen lästigen Messias, diesen Aufrührer, der ihre Macht gefährlich war, scheinbar beseitigt. Und auf der anderen Seite war der Tod Jesu Christi ein gewaltiges, kosmisches, universales Geschehen. Etwas, was die ganze Welt verändert hat und grundlegend prägt, ja sogar schon vorher geprägt hat. Nämlich es war der Opfertod, den der heilige Gott von Grundlegung der Welt an, schon vor Grundlegung der Welt, erwählt und beschlossen hatte, damit sündige Menschen mit Gott versöhnt werden könnten und damit Menschen, die eigentlich im Tod waren durch ihre Sünde, Leben empfangen können. Das war Gottes Absicht mit diesem Opfertod des Herrn Jesus. Und deswegen sagt der Apostel Petrus hier auch, dass Christus nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben wurde. Also das, was für eine Niederlage aussah wie ein Triumph der Feinde, das war in Wirklichkeit längst von Gott so beschlossen. Gott hatte es gewollt, dass sein Sohn die Herrlichkeit bei ihm verlässt. Gott hatte es so gewollt, dass sein Sohn mitten in eine Welt kommt unter Menschen, die ihn von vornherein angefeindet und gehasst haben, die den Gerechten, den Heiligen nicht ertragen konnten, die ihn verachtet haben, die ihn schon vorher ignoriert haben und versucht haben, ihn anzugreifen. Und dieses Leben in Niedrigkeit, in völliger Abhängigkeit von Gott, dem Vater, das war unendlich wichtig und wertvoll für Gott. Hier war ein Mensch, der zugleich Gott ist, der Sohn Gottes, der von Gott gezeugte, der den Willen Gottes erfüllt hat, der als einziger nicht rebelliert hat, nicht gesündigt hat, nie etwas Böses getan hat. Und als gerade dieser Heilige und Gerechte sein Leben hingab am Kreuz auf Golgatha, da geschah etwas Gewaltiges, da geschah stellvertretende Sühnung, dass er für dich und für mich sein Leben hingab und geopfert hat, dass er den Weg freigemacht hat, dass gottlose Sünder Vergebung der Schuld erlangen wird. Der Tod ist eine unheimliche Macht. Der Tod ist etwas Schreckliches. Die Wehen des Todes, davon spricht der Apostel. Ja? Eine Gewalt ist das, die ja, den Menschen unheimlich ist. Da ist jemand noch lebendig, er hat noch Lebensodem in sich, er atmet, er denkt, er redet und von einem Augenblick auf den anderen ist es vorbei. Die leibliche Hülle ist noch da. Aber der Odem ist nicht mehr da. Und der Mensch muss dahin fahren. Und für die Menschen her gesehen gibt es keine Hoffnung mehr für ihn. Wenn einer mal gestorben ist, ja, das ist die menschliche Erfahrung über Jahrtausende, dann kommt er nicht mehr zum Leben. Dann ist es aus mit ihm auf dieser Erde. Und was danach kommt, davon hat der Mensch nur eine ganz ungefähre Ahnung. Und Befürchtungen und Ängste und macht sich seine Gedanken. Aber letztlich kann er dahin nicht schauen. Und das ist das Gewaltige, dass der Herr Jesus den Tod überwunden hat. Auf eine einmalige Weise. Auf eine erstmalige Weise. Es gab ja schon im Alten Testament Menschen, die vom Tod auferweckt wurden. Ja, Elia konnte solch einen Toten wieder auferwecken zum Leben. Aber die waren wieder ganz normale Menschen. Die hatten immer noch ihren sterblichen, sündigen Leib. Und sie mussten wieder sterben. Ja, das war nur ein vorübergehendes Zeichen für etwas viel Größeres. Und der Herr Jesus ist der Erstling der Auferstehung aus den Toten, indem er nämlich als allererstes verwandelt wurde. Das heißt, dass er den Tod endgültig überwunden hat, dass er nie mehr stirbt, das sagt ja Römer 6 uns ganz klar, das ist auch logisch, sondern dass er auf ewig den Tod überwunden hat, dass er nicht einen menschlichen Leib hatte nach seiner Auferstehung, sondern den verherrlichten Auferstehungsleib der Herrlichkeit, ja, den auch wir dann letztlich einmal bekommen werden, wenn wir auferweckt werden durch Jesus Christus. Ja, also das ist dieses Gewaltige und Herrliche, dass der Herr Jesus den Tod auf eine einmalige Weise überwunden hat, auf ewig überwunden hat. Die Wehen des Todes konnten ihn nicht halten, weil er als der Sohn Gottes gerecht und heilig war. Und warum ist der Tod in der Welt? Er ist in der Welt, weil er der Lohn der Sünde ist. Ja, das muss uns ganz klar sein. Der Sündelohn ist der Tod. Das heißt, Tod und Verderben und Vergänglichkeit und Verwesung gibt es eigentlich, weil der Mensch sich von Gott, der Quelle alles Lebens, losgesagt hat. Und das macht auch den Schrecken des Todes im Grund aus, dass der Mensch dumpf ahnt, dass damit eigentlich ein etwas Zerstörerisches, etwas Schlimmes verbunden ist, was Gott nie so vorgesehen hatte, was in Gottes guter Schöpfung ursprünglich überhaupt keinen Platz hatte. Ja? Und das, diese finstere, dunkle Macht des Todes, ja, die hatte Herr Jesus bewusst erlitten, aber er hat sie auch für immer überwunden. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Und das verkündet hier der Apostel Petrus, dass diese furchtbaren Wehen des Todes, die der Herr erleiden musste am Kreuz, dass er sterben musste, dass das geschehen war für uns zur Stellvertretung, dass er selber als der Heilige und Gerechte auferweckt werden musste. Es war unmöglich, dass der Tod ihn behalten konnte, weil er doch gerecht war, weil er doch selber gar nie eine Sünde begangen hatte und den Tod gar nicht verdient hatte, sondern freiwillig auf sich genommen hatte. Genau das bezeugt Gott auch öffentlich, indem er den Herrn Jesus auferweckt hat aus den Toten, dass nämlich er, der gerechte Retter, der stellvertretende Erlöser und Mittler für uns ist, den Gott bestätigt hat. Er hat ihn bestätigt durch Zeichen und Wunder und durch einen heiligen Wandel, als er noch auf der Erde war. Und er hat ihn bestätigt nach diesem Opfertod durch seine Auferstehung, dass er Leben, unvergängliches, ewiges Leben selbst empfangen hat. Und er gibt dieses Leben jetzt auch jedem, der an ihn glaubt. Deswegen ist diese Auferstehung auch ein Erlösungs-, ein Errettungszeichen, ein Signal, dass neues, ewiges Leben auch für sündige, todgeweihte Menschen jetzt da ist, weil der Herr Jesus auferweckt wurde. Deswegen haben auch wir die Hoffnung des ewigen Lebens. Deswegen ist die Auferstehung so grundlegend wichtig, auch als eine Heilstatsache. Und wir sehen zum Beispiel in der Apostelgeschichte, dass sie eigentlich ziemlich gleichwertig mit dem Kreuzestod verkündigt wird und oftmals auch der Anknüpfungspunkt für die Verkündigung des Evangeliums gewesen ist in den Predigten der Apostelgeschichte. Ja, diese Auferstehung wie auch der Opfertod hat eine göttliche Notwendigkeit. Vielleicht lesen wir das noch einmal in Lukas 24. Was der Herr Jesus selber als der Auferstandene seinen Jüngern erklärt hat, die das alles ja noch gar nicht so richtig verkraften konnten. Lukas 24, diese letzten Worte des auferstandenen Herrn an die Jünger, die um ihn versammelt waren. Vers 44 folgende. Er aber sagte ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben. Und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Ja, also es war ein göttliches Muss hinter dem Opfertod des Herrn Jesus und dasselbe göttliche Muss war hinter der Auferstehung des Herrn. Der Herr musste als unser Stellvertreter sterben, er musste den Gerichtstod von Gottes Hand erleiden, aber er musste auch auferweckt werden, weil er als der Gerechte, der Lebensbringer für ungezählte Menschen werden sollte. Und so ist er den Jüngern als der Auferstandene erschienen, er hat ihnen diesen großen Auftrag gegeben, dass wir von dem Kreuzestod und der Auferstehung des Herrn Jesus Zeugnis ablegen sollten, bis er wiederkommt. Und das ist unser Auftrag. Und er hat uns auch Kraft dazu gegeben. Wir können diesen Zeugnisauftrag nur erfüllen, wenn wir erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, das ist so wichtig, dass wir deswegen uns gebrauchen lassen als Zeugen der Auferstehung, als gläubige Christen, dass wir den Menschen weitersagen, es gibt eine Hoffnung, von Sünde und Tod errettet zu werden durch Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Ja, vielleicht ein kurzer Blick auch ins Alte Testament. Wir haben ja gelesen, ja, der Herr Jesus hat den Jüngern diese Notwendigkeit seines Todes und seiner Auferstehung aus den Schriften bewiesen. Wir wollen nur ganz kurz vielleicht einmal den Psalm 16 uns anschauen. Dort ist ja ein Wort geschrieben, das ganz oft auch in der Apostelgeschichte, in den Auferstehungspredigten angeführt wird von den Aposteln. Wir lesen das ab Vers 8 in Psalm 16 und das ist ein messianischer Psalm, wo der Geist Gottes das Reden des Messias sozusagen prophetisch wiedergibt. Da heißt es, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Ja, das ist also gesagt auf die Auferstehung hin. Der Herr Jesus, er konnte nicht die Verwesung sehen. Er als der Gerechte wurde auferweckt von Gott. Zunächst mal wollen wir einfach einige Aspekte dieser Auferweckung miteinander betrachten, was auch die Briefe uns darüber sagen. Ganz wichtig ist, dass er auferweckt wurde auch zu unserer Rechtfertigung. Das heißt, Gott hat ihn öffentlich als unser stellvertretendes Sühnopfer auch wieder zum Leben erweckt, um deutlich zu machen, dass dieses Sühnopfer vollendet und von Gott anerkannt ist. Dass der Opfertod tatsächlich Gültigkeit hat und anerkannt wird von Gott, den der Herr Jesus freiwillig eingegangen ist. Und das bedeutet, dass jeder, der an ihn glaubt, jetzt wissen darf, ich bin gerechtfertigt, ich bin gerettet aus dem Gericht. Gott wird mich niemals richten für meine Sünden, weil der Herr Jesus meine Sünden getragen hat und als der Mittler und Erlöser von Gott öffentlich bestätigt wurde. Vielleicht lesen wir aus dem Römerbrief im 4. Kapitel dazu mal etwas. Römer 4, Vers 24 und 25. Da heißt es, sondern auch um unsertwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Also Gott hat eingegriffen, hat den Herrn Jesus zum Leben erweckt, um deutlich zu machen, dass unsere Sünden wirklich gesühnt sind und wir gerecht sind in dem Herrn Jesus. Auch in 1. Korinther 15 finden wir den Gedanken in Vers 17. Folgende. Da heißt es, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Ja, also an der Auferstehung des Herrn Jesus hängt auch unsere Rettung von der Sünde. Ja, und deswegen ist es so verderblich, wenn in der Namenschristenheit bibelkritische Theologen behaupten, das sei alles nur ein Mythos und das würde alles gar nicht stimmen und es sei egal, ob das Grab leer oder voll wäre. Ja, das ist absolut nicht egal, sondern genau daran hängt unser ewiges Leben und unsere Sündenvergebung. Ja, und es ist deswegen so wichtig, dass die Apostel mit der Kraft des Heiligen Geistes bezeugen, das Grab ist leer und der Herr Jesus ist auferstanden, er ist verherrlicht in der Himmels Welt. Auch das bezeugt ja der Apostel Petrus, dass Gott ihn zu seiner Rechten gesetzt hat, in die Stellung der höchsten Autorität. Auch darauf werden wir noch einmal kommen. Ja, das ist geschehen, damit er wirklich als der Retter und Messias öffentlich beglaubigt wurde. Ja, vielleicht auch dazu noch einmal aus dem Römerbrief, aus Römer 1, dieses öffentliche Zeugnis. Ja, ab Vers 3, das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, also Gott hat ihn durch die Auferstehung öffentlich für alle erwiesen als seinen Sohn, als den einzigen Retter. Das ist eine Demonstration der Herrlichkeit und Macht Gottes gewesen. Und das wird immer wieder betont, dass die gewaltige Kraft Gottes den Herrn Jesus aus dem Tod entrissen und zu dieser herrlichen Leben gebracht hat. Wir lesen dazu vielleicht mal aus dem 1. Petrusbrief etwas, 1. Petrus 1, 21. Ich denke, dass das wichtig ist für unseren Glauben, dass wir einfach diese verschiedenen Facetten sehen, die Gottes Wort so als Schlaglichter auf diese Tatsache der Auferstehung gibt. Ja, ab Vers 20 schon, er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Also nach der Auferstehung konnte der Herr Jesus auch nicht auf der Erde bleiben. Er musste, nachdem er erniedrigt war und sich selber zum Opfer gebracht hatte, von Gott auf die höchste Stellung gebracht werden, die es im Universum überhaupt gibt. Das ist der Thron zur Rechten, der Ehrenplatz zur Rechten Gottes, des Vaters. Dort ist er jetzt. Und dort ist er als der Herr über alles. Engel und Mächte sind ihm unterworfen. Die ganze Welt ist ihm unterworfen. Er ist der Herr über alles. Er kann bezeugen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So hat er es als der Auferstandene den Jüngern mitgeteilt. Vielleicht noch einmal aus dem Kolosserbrief etwas dazu. Wir können gar nicht alle Zeugnisse lesen, aber vielleicht einige uns einfach daran erinnern, wie herrlich und groß unser Herr Jesus ist. Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Ja, das ist der Vorrang, den der Herr Jesus hat. Er war derjenige, der eben dieses Auferstehungsleben, die Auferstehungsherrlichkeit als Erstes an sich hat und sie dann den Seinen weitergibt. Und er ist derjenige, der auch eben in allem den Vorrang hat als der Herr über alles, als das Haupt über alles. Vielleicht auch noch aus dem Epheserbrief, aus Epheser 1. Da wird eigentlich etwas ganz Ähnliches gesagt, aber es wird nochmal betont, wie groß die Auferstehungskraft Gottes ist, die auch uns geschenkt ist. Und das ist etwas, das können wir gar nicht so richtig erfassen. Ja, da lesen wir, Vers 17 vielleicht in Epheser 1, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchte die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. So groß ist unser Herr Jesus, so ein herrlicher Herr, dem alles untertan ist, dem die Engel gehorchen müssen, der auch regiert über die Mächtigen der Erde, auch wenn er es nur im Verborgenen tut und im Moment noch viel Böses zulässt. Letztlich ist der Herr Jesus der Herr über alles. Er hat alles in seiner Hand. Er hat Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist auch die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Er hat Lichtglanz, Autorität und Macht. Er wird verehrt im Himmel und er wird auch verehrt von den Seinen auf der Erde. Und es ist etwas Wunderbares. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass er dort zur Rechten nicht nur als Herr ist, sondern auch als der, der dieses Rettungswerk sozusagen weiterführt und in seiner bewahrenden, fürbittenden, priesterlichen Form weiterführt, der sich beständig für die Seinen einsetzt, bis auch der letzte Gläubige vollkommen errettet und in der Himmelsherrlichkeit ist. Und das lesen wir zum Beispiel im Römerbrief, im 8. Kapitel. Ja, ich denke, dass das so eine beide Seiten sind. Er ist der hohe Priester, der immer da lebt, um für uns sich zu verwenden. Und er ist auch der Fürsprecher, der Beistand. Das ist, denke ich, in dem Fall verschmolzen. Und im Römerbrief, in Römer 8, heißt es eben auch gerade Vers 34, wer will verurteilen? Also der Satan klagt ja die Gläubigen an vor dem Thron Gottes und will versuchen, sie in die Verdammnis zu bringen. Aber es ist ihm nicht möglich. Christus ist es doch, der gestorben ist, der das Opfer gebracht hat. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Ja, das ist auch etwas von dem Tröstlichen an dieser Tatsache der Auferstehung, dass der Herr Jesus lebt in der Himmelswelt, um für uns einzutreten, dass er beständig für uns ist, dass er beständig um uns ist, uns beschützt, uns bewahrt, für uns betet und für uns sich verwendet. Und deswegen sind wir auch letztlich so sicher in der Hand dieses herrlichen Herrn. Vielleicht lesen wir doch noch aus dem Hebräer 7 diese andere Stelle, die das von dem großen hohen Priester bezeugt. Und das ist er ja eben durch in der Auferstehung, in der Kraft seiner Auferstehung. Vers 24, Hebräer 7. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Ist es nicht wunderbar? Wir haben einen Fürsprecher, der selber ewiges Leben hat und der es auch denen verleiht, die an ihn glauben. Und deswegen wollen wir uns auch nochmal die Bedeutung der Auferstehung Jesu Christi bewusst machen, dass es ein gewaltiger Sieg ist über den Satan und die Sünde. Dieser Sieg ist errungen auf der einen Seite durch den Opfertod, aber er ist besiegelt und festgemacht durch die Auferstehung des Herrn Jesus, dass der Satan für immer entwaffnet ist. Wir lesen da im Kolosser 2 etwas darüber. Kolosser 2, Vers 9 bis 15. Wiederum geht es um den Herrn Jesus, den Auferstandenen und Verherrlichten. Da heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Ja, also der Kreuzestod des Herrn Jesus und seine Auferstehung ist das Siegel des Sieges über den Satan und über alles Böse. Der Herr Jesus hat, indem er gelitten hat, indem er schwach wurde, indem er arm wurde, er hat das Böse besiegt und überwunden, sodass letztlich er das Böse vollkommen die Grundlage dafür hat, dass der Satan einmal gestürzt werden wird, der Verkläger der Brüder, dass er gefangen genommen wird, dass er für immer bestraft wird im Feuer der Hölle. Das ist letztlich auch eine Frucht des Sieges des Herrn Jesus, der die Sünde gesühnt hat und damit auch dem Satan die Macht genommen hat über alle, die erlöst werden, über alle, die an den Herrn Jesus glauben. Ja, das ist dieser Triumphzug, der da beschrieben wird in Gottes Wort. Und was eben auch so gewaltig ist, dass der Herr Jesus den Sieg über den Tod errungen hat durch diese Opfer und durch seine Auferstehung. Das lesen wir im 2. Timotheus 1, Vers 10. Da heißt es, die aber jetzt offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Der Herr Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Für den Gläubigen ist der Tod nicht mehr ein finsteres Gericht, das ihn aus dem Leben drängt und in die Finsternis bringt, sondern für den Gläubigen ist der Tod ein Übergang ins Paradies, in die himmlische Herrlichkeit, in die Ruhe bei Christus. Und das ist nur möglich durch den Opfertod und die Auferstehung des Herrn Jesus. Er hat uns den Himmel geöffnet und er hat den Tod für immer besiegt. Das lesen wir auch in 1. Korinther 15. Wir kennen ja diese Stellen, denke ich, aber wir wollen sie uns einfach nochmal in Erinnerung rufen, weil das so kostbar ist, auch für unseren Glauben so stärkend ist, was da geschrieben steht über die Auferstehung des Herrn Jesus. Vielleicht fangen wir mal an, indem wir Vers 20 noch einmal diese Auferstehungstatsache uns von dem Zeugnis des Apostels Paulus vor Augen führen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Ja, und da wird dann eben auch ausgedrückt, dass wir als Gläubige Anteil haben an der Auferstehung des Herrn Jesus. Und das ist etwas so Herrliches, dass er das nicht nur für sich behalten hat, sondern diesen Sieg über den Tod hat er für uns errungen. Und er gibt uns Leben und Unvergänglichkeit, so sagt es der Apostel Paulus. Und wir lesen das eben dann auch in 1. Korinther 15, ab Vers 42. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Also wir wissen um die Schwachheit und Todverhaftetheit unseres Leibes. Das ist unser Erbe von Adam. Wir haben die Sünde an uns und in uns, letztlich auch durch unsere Gene, so würde man das neu sagen, ja, durch unser Fleisch, durch unseren Leib. Und dieser Leib muss in den Tod, unbedingt. Wir wollen ihn auch gar nicht mehr. Ja, er ist letztlich ein Leib der Sünde und des Todes, der uns beengt als geistliche Menschen, der uns in unserem geistlichen Leben eigentlich eine große Not und Hindernis und Anfechtung bringt. Und diesen Leib, ja, der muss sterben, der wird gesät. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Aber das, was Gott auferweckt auf der Grundlage der Auferstehung des Herrn Jesus, das ist dann für uns ein geistgewirkter, neuer, herrlicher Leib, wo keine Sünde, kein Erbteil Adams mehr an uns sein wird, sondern wir werden ganz gleichgestaltet sein dem Christus. Ja? Und das ist diese herrliche Auferstehungshoffnung, die uns der Herr Jesus durch seine Auferstehung erschlossen hat. Dass wir einmal in einer unvergänglichen himmlischen Existenzweise sein werden. Dass wir passend gemacht werden für den Himmel. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Ein Mensch mit Fleisch und Blut, mit diesem sündigen Adamsleib, kann nicht in den Himmel kommen. Unmöglich. Er kann auch nicht in die Gegenwart Gottes kommen und das Angesicht Gottes schauen. Er müsste vergehen mit diesem Sündenleib. Sondern dazu ist es notwendig, dass wir Eingang in die Himmelsherrlichkeit haben und ewiges Leben haben in unserer ganzen Existenz. Ist es nötig, dass wir einen unsterblichen, herrlichen Auferstehungsleib haben. Und das ist die Hoffnung, die jeder Christ hat, wenn auch sein Leib vielleicht noch als ein Same in die Erde gelegt wird. Diejenigen, die die Wiederkunft des Herrn erleben, haben ja eine andere Hoffnung. Die dürfen erleben, dass ihr Leib verwandelt wird und gar nicht mehr das Grab sehen muss. Aber wie auch immer, wir empfangen einen herrlichen Leib, einen geistlichen Leib. Und da lesen wir weiter, Vers 45, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam, nämlich Christus, zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, nämlich Adams, des Verfluchten, des Sünders, der dem Tod verfallen war, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Ist es nicht wunderbar? Wir lesen das in 1. Johannes 3, diese Hoffnung der Herrlichkeit, die sich dann an uns ganz komplett erfüllen wird, die wir schon jetzt haben. Da heißt es, Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist unsere Zukunft. Und im Philipperbrief wird uns genau dasselbe auch noch einmal zugesagt, immer auf der Grundlage der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Philipper 3, Vers 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Also wir haben Anteil an der Herrlichkeit des Christus. Und wir haben Anteil an dieser Auferstehung, die der Herr Jesus selber an sich erfahren hat. Wir werden da nochmal drauf kommen, aber ich möchte zunächst mal auch deutlich machen, dass der Herr Jesus als der Auferstandene zugleich auch der kommende Richter der Welt ist und auch der kommende Richter aller derer, die ungläubig sind und ihn verworfen haben. Das finden wir in Apostelgeschichte 17. Da verkündigt es der Apostel Paulus den spöttischen Philosophen in Athen, die natürlich überhaupt nicht an eine Auferstehung glaubten. Da heißt es dann in Vers 30 und 31 Apostelgeschichte 17, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Kehre von Herzen um zu Gott. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Kehre um. Der Herr Jesus ist dein Retter, wenn du ihn annimmst, aber er ist dein Richter, wenn du ihn verwirfst. Vers 31 heißt es da, weil er einen Tag festgesetzt hat, der allmächtige Gott, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Also der Herr Jesus hat mit der Auferstehung auch das Mandat Gottes zum Gericht empfangen. Er ist der Richter des ganzen Weltkreises. Er ist der Richter für die Menschen, die ihn verwerfen im Unglauben, und dieses Gericht wird schrecklich sein. Ihr Hügel fällt auf uns, ihr Berge verbergt uns, denn der Zorn des Lammes ist offenbar geworden, heißt es in der Offenbarung. Ja? Das wird diese Zeit sein, wo die Zeit der Gnade vorbei ist, wo diejenigen, die die Gnade Gottes verworfen haben, letztlich dem Herrn als Richter begegnen müssen in seiner herrlichen Macht und Kraft. Und das wird schrecklich sein. Aber jetzt, in der heutigen Gnadenzeit, ist die Auferstehung eine Botschaft des Heils. Ein Gnadenangebot für Menschen, sich erretten zu lassen. Und das lesen wir auch in Apostelgeschichte 10, ab Vers 39. Wir lesen vielleicht schon ab Vers 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Ja? Also der auferstandene Herr ist jetzt das Angebot der Gnade Gottes für jeden, der an ihn glaubt. Er wird Vergebung der Sünden empfangen. Er wird ewiges Leben schon jetzt empfangen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, durch Christus, der in uns ist. Und er wird dieses ewige Leben in der zukünftigen Herrlichkeit empfangen, den Eingang in den Himmel und die Verwandlung, das, was uns verheißen ist, durch den Herrn Jesus, durch die Kraft seiner Auferstehung. Und dasselbe ist auch in Apostelgeschichte 4 von den Aposteln bezeugt. Auch das wollen wir uns noch einmal in Erinnerung rufen. Das ist alles im Zusammenhang mit der Auferstehung gesagt. Apostelgeschichte 4, Abvers 10. Auch wieder eine Predigt an die Juden. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser, nämlich der Geheilte, durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ja, also der auferstandene Herr ist der Fundamentstein eines neuen Lebens, der Fels der Vergebung und des Heils. Ja, aber er kann auch der Stein des Anstoßes werden, der Fels des Ärgernisses für die, die ihn verwerfen und nicht im Glauben annehmen. Also an diesem Fels entscheidet sich unser Leben, Tod oder Leben. Wir haben die Entscheidung zu treffen für den Herrn Jesus, dann empfangen wir durch ihn Heil und Rettung, oder gegen ihn, dann wird das Gericht über die ergehen, die diesen lebensnotwendigen, heiligen, göttlichen Fels des Heils verworfen haben. Das ist die Entscheidung, vor die auch wir heute gestellt werden und die wir den Menschen auch weitersagen müssen. Ich möchte zum Abschluss noch etwas sagen, was bedeutet die Auferstehung des Herrn Jesus für dich und für mich. Wir haben schon geredet von dieser Auferstehungshoffnung, die jeder Gläubige haben darf, dass wir wirklich wissen dürfen, wir werden einmal in Ewigkeit mit dem Herrn vereinigt sein in der Kraft dieser Auferstehung. Aber ich möchte auch noch mal auf die Tatsache zu sprechen kommen, dass wir mit auferstanden sind mit Christus. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben das im Kolosserbrief schon gelesen, aber wir wollen das vielleicht noch einmal auch uns in Erinnerung rufen aus dem Epheserbrief. Epheser 2 wird es ja auch deutlich gemacht, dass wir sozusagen, so wie der Herr Jesus auferstanden ist, dass auch wir mit ihm auferstanden sind. So wie der Herr Jesus gekreuzigt wurde, sind wir mit ihm gekreuzigt und unseren Sünden, unserem alten Leben gestorben, geistlicherweise. Ich lese ab Vers 4 in Epheser 2. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Also der Gläubige ist eins gemacht mit Christus. Er ist mit Christus gestorben, gekreuzigt und gestorben. Er ist aber mit Christus auch auferweckt und sogar in die Himmelswelt versetzt. Das ist unser Erbteil. Das dürfen wir im Glauben annehmen. Und wir wollen zum Abschluss nochmal aus Römer 6 uns diese Verse in Erinnerung rufen, wo genau dieses Mitgekreuzigtsein und Mitauferwecktsein so ausführlich und deutlich uns gezeigt wird. Das ist die Frucht der Auferstehung für uns heute, dass der auferstandene Herr in uns lebt und dass wir Anteil haben an seiner Auferstehungskraft und seinem Auferstehungssieg. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft für uns, ja, dass wir wirklich im Glauben an den Herrn Jesus Tag für Tag wandeln dürfen als Mitgekreuzigte und Mitauferstandene. Ja, ich lese mal Römer 6, ab Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Und dann heißt es Vers 9, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist also die Schlussfolgerung der Auferstehung für uns als Gläubige. Dass wir wissen dürfen, ich darf leben, ich darf überwinden in der Auferstehungskraft des Herrn. Wir haben gelesen im Epheserbrief, diese Kraft ist so gewaltig, dass dem Apostel Paulus die Worte ausgehen. Die überwältigende Macht seiner Stärke. Ja? Und diese Kraft ist in dir und in mir durch den Heiligen Geist, durch Christus, der in uns wohnt. Und wir dürfen in dieser Kraft überwinden. Wir dürfen überwinden in Leiden, in Niederlagen, in Krankheit und Schwachheit. All das widerfährt uns ja immer noch. Wir sind immer noch in dieser menschlichen Existenz, in dieser Welt. Aber auf der anderen Seite ist Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Auferstehungskraft des Herrn Jesus, der den Satan und die Welt und die Sünde besiegt hat, die ist in dir und in mir. Und wie wird sie erfahrbar? Durch den Glauben. Rechnet damit, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde tot seid und Gott lebt in Christus. Ja? Das ist also ein Leben des Glaubens, dass ich rechne mit der Auferstehungskraft des Herrn Jesus jeden Tag, in jeder Anfechtung, in jeder Not und dass ich ihm kindlich vertraue, dass ich mein Eigenleben in den Tod gebe und einfach im Glauben von dieser Kraft empfange, die der Herr mir reichlich darreichen will. Für jede Anfechtung, für jede Versuchung zur Sünde, für alle die Kämpfe, vielleicht auch von der Sünde loszukommen, hat der Herr Gnade und Kraft in Fülle, mehr als genug. An ihm liegt es nicht, es liegt an uns, wenn wir diese Kraft nicht so erfahren, wie wir es eigentlich sollten. Wir haben die Kraft und die Gnade, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen, durch die Auferstehung des Herrn Jesus. Und wir wollen uns ermutigen lassen, dass eben diese Auferstehung etwas ist, was in uns auch real wird und an uns. Und dass wir deswegen einfach mit diesem Sieg des Herrn Jesus rechnen dürfen, in allen Anfechtungen und Schwierigkeiten, die wir täglich erleben. 1. Korinther 15, eines meiner Lieblingsworte, aber ich sage es halt trotzdem auch nochmal, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der Abschluss auch dieses Auferstehungskapitels, dass nämlich der Herr uns beständigen Sieg gibt, Tag für Tag neu, durch den Herrn Jesus, durch seinen Auferstehungssieg. Und deswegen wollen wir einfach auch uns erinnern und ihn vor Augen haben, den auferstandenen und verherrlichten Herrn. Zum Abschluss vielleicht noch dieses Wort, das wir finden im Buch der Offenbarung, im ersten Kapitel. Da stellt sich der Herr Jesus vor. Er sagt in Vers 8, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Also der Herr Jesus ist der Anfang und das Ende. Er ist übrigens auch der Anfänger und der Vollender deines und meines Glaubens. Er ist der, der uns zum Ziel bringt. Er ist der Allmächtige, der auch diese Welt angefangen hat. Durch ihn wurde sie geschaffen und er vollendet auch. Er macht alles neu. Er ist der Erstling der neuen Schöpfung. Er derjenige, der den neuen Himmel und die neue Erde letztlich auch prägen wird und formen wird. Und er spricht zu Johannes. Und das lesen wir nochmal im Vers 17, dann in Offenbarung 1, als der Johannes diese Herrlichkeit des Herrn sieht, diesen Lichtglanz des erhöhten und verherrlichten Herrn Jesus Christus. Da fällt er zu Boden, wird ohnmächtig, Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Diesen wunderbaren Herrn, den wollen wir vor Augen haben. Ihm wollen wir uns anvertrauen. Und wer diesen Herrn noch nicht kennt und noch nicht als Herrn und Retter angenommen hat, dem wollen wir das ans Herz legen, dass er sich doch ganz in die Hände dieses wunderbaren, auferstandenen Herrn Jesus legt, der für uns gestorben ist, der gestorben ist, den Tod geschmeckt hat, um uns zu erlösen. Er ist ein Herr voller Liebe und Gnade und Kraft. Er kann befreien und retten. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn wir auf ihn schauen, wenn wir ihm vertrauen, dann wird er uns in die ewige Herrlichkeit bringen. Und nichts kann ihn davon abhalten. Nichts kann uns in das Verderben ziehen. Der Tod hat keine Macht mehr über die, die dem Fürsten des Lebens anhängen. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir ihn vor Augen haben. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Darum werde ich nicht wanken. Amen.